Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herzlich willkommen, alle Politik-Nerds da draußen. Mein Name ist Christian Wilhelm Link und wir sprechen heute über eine der teuersten Transformationsaufgaben unserer Zeit. Der öffentliche Nahverkehr in Niedersachsen soll bis 2035 klimaneutral werden. Das bedeutet neue Fahrzeuge, neue Ladeanlagen, neue Werkstätten und vor allem enorme Investitionen in Infrastruktur. Aber wer bezahlt das alles? Und ist autonomes Fahren wirklich der nächste Schritt? Oder eher ein Zukunftsversprechen mit großen, großen Fragezeichen? Darüber spreche ich heute mit Elke van Zadel. Sie leitet die Geschicke der Östra und der Regiobus in Hannover und ist außerdem die Landesvorsitzende des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen in Niedersachsen. Frau van Zadel, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Starten wir doch mal mit einem kleinen Realitätscheck. 2035 steht im Gesetz, wenn wir auf die aktuelle Geschwindigkeit beim Infrastrukturausbau blicken, ist die vollständige Klimaneutralität bis 2035 machbar?
Es ist machbar, es ist sehr, sehr ambitioniert und gerade unter den derzeitigen Rahmenbedingungen natürlich auch ein schwieriges Unterfangen. Häufig diskutieren wir heute eher über das Thema Bestandsnetz. Was können wir uns an Verkehr noch leisten? Was ist realisierbar und können wir in einem Jahr noch das fahren, was wir heute fahren? Von daher zum Teil schwierige Rahmenbedingungen, aber wir sind ambitioniert, es zu schaffen und wir sind auch in dem Bereich der Umstellung unterwegs und freuen uns natürlich, wenn auch Fördermittel dafür zur Verfügung stehen würden, diese Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass wir wirklich die Umstellung auch schaffen. Aber natürlich, Sie haben recht, es sind schwierige Rahmenbedingungen von Fachkräftemangel, Infrastrukturausbau, veralteter Infrastruktur sind wir hier in einem Bereich unterwegs, in dem viele Bausteine parallel geleistet werden müssen.
2035 ist aber auch noch eine Weile hin. Kann man da noch was drehen? Was müsste man zum Beispiel noch verbessern? Brauchen wir mehr Geld? Muss das Geld anders gezahlt werden? Oder was muss noch passieren, damit wir sagen können, 2035, jetzt fahren wir alle schön mit dem Elektrobus?
Ja, also es muss natürlich einiges passieren, damit das möglich ist. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass für alle die Rahmenbedingungen nicht einfach sind. Wir brauchen als Verkehrsunternehmen in Niedersachsen eine verlässliche Förderkulisse. Das heißt, die Zeiten, in denen Fördermittel gezeigt werden, müssen einfach verlängert werden, damit wir planen können. Ein Betriebshof baut sich sozusagen nicht in 2 bis 3 Jahren, sondern hat einfach auch einen immensen Vorlauf. Und von daher brauchen wir verlässliche Förderkulissen. Wir freuen uns, dass das Thema auch in der Politik schon angekommen ist. Wir brauchen einfach auch ein Gesamtdenken in dem Thema Förderung. Das heißt, Fahrzeugbeschaffung wird gefördert, funktioniert aber nur, wenn ich auch die Ladeinfrastruktur dafür habe und wenn ich auch beispielsweise Betriebshöfe habe. Und am Ende brauche ich auch Menschen, die die Fahrzeuge bewegen. Von daher ist es ein Gesamtkonstrukt. Die Förderpolitik muss sich darauf einstellen, dass sozusagen das eine nicht ohne das andere machbar ist. Und von daher brauchen wir ein Umdenken in Bezug auf eine Gesamtumstellung des Systems und eine Verlässlichkeit am Ende dahinter.
Um welche Summen geht es denn dabei? Wir haben jetzt schon so den ersten Schritt hin zur Verkehrswende getan. Der ist aber offenbar noch gar nicht so groß, wie ich schon im Vorgespräch erfahren habe. Wie viel Geld brauchen wir noch und was kann man damit anstellen?
Wir haben als VDV Niedersachsen einen Gutachten in Auftrag gegeben mit dem Thema, was brauchen wir an Betriebshöfen und wie teuer wird es am Ende, um auch einmal selber eine Summe zu haben, mit der wir arbeiten können. Es werden ja immer Dinge in den Raum gestellt und am Ende ist die Frage, passt das wirklich? Wie viel Geld ist es denn am Ende? Das Gutachten hat ergeben, dass es bis zu 2 Milliarden Euro für das Land Niedersachsen sind, die in das Thema Betriebshöfe und auch die Ladeinfrastruktur auf den Betriebshöfen investiert werden muss, damit der Verkehr voll elektrisch fahren kann. Und es wird ungefähr der gleiche Betrag auch nochmal für das Thema Fahrzeuge benötigt, weil Elektrofahrzeuge einfach teurer als Dieselfahrzeuge sind.
Also dann kommen wir mit Inflation und allen Unwägbarkeiten so zwischen 4 bis 5 Milliarden Euro vermutlich raus. Wo könnte das Geld denn herkommen?
Das ist eine Frage, die wir uns manchmal jeden Tag stellen, wo das Geld herkommen kann. Natürlich ist es eine Gesamtgemengelage. Das heißt, Fördermittel, die hier akquiriert werden müssen. Die Frage, was können auch die Aufgabenträger leisten? Das ist eine Frage, wo wir auch sagen müssen, unter den begrenzten finanziellen Möglichkeiten, die viele Kommunen heute haben, die viele Aufgabenträger heute haben, ist das ein sehr schwieriges Unterfangen. Fördermittel, ja, wir brauchen Fördermittel und es ist auch schön, aber wir wissen auch, dass wir in Konkurrenz zu anderen Institutionen stehen, zu anderen Bausteinen, die auch Fördermittel brauchen, wie beispielsweise Schulen, Infrastruktur, auch im Straßenbau und so weiter. Wir sind hier in der Konkurrenz mit vielen anderen Themen, die auch Fördermittel brauchen. Auch die EU hat ja mit der Clean Vehicle Richtlinie Vorgaben gegeben in Bezug auf die Fahrzeugumstellung. Auch hier ist gegebenenfalls noch einmal ein Umdenken erforderlich, sodass wir hier auch Mittel bekommen, um das Ganze, was dort gefordert wird, auch umstellen zu können.
Die Clean Vehicle Directive, CVD, schön abgekürzt, verpflichtet sie ja ziemlich. Also man kann nicht einfach sagen, war eine schöne Idee mit der Elektromobilität, aber das lassen wir mal lieber. Welche Vorgaben haben Sie denn da?
Ja, wir müssen die komplette Flotte umstellen und es gibt auch enge Zeitschienen, in denen umgestellt werden muss. Es geht über die prozentualen Anteile in unterschiedlichen Segmenten, wie beispielsweise Stadt- und Umlandverkehr, wo Quoten erfüllt werden müssen. Von daher, wir sind nicht frei, in dem wollen wir umstellen. Wir wollen auch umstellen. Wir wollen unseren Beitrag zum Klima leisten. Wir wissen auch, dass wir hier verpflichtet sind und dass der Verkehrsbereich in den letzten Jahren praktisch nichts geliefert hat. Und von daher fühlen wir uns auch selbst verpflichtet. Wir möchten umstellen. Und auf der anderen Seite, selbst wenn wir nicht können, weil wir kein Geld haben, wir müssen umstellen. Wir sind hier deutschlandweit relativ gut unterwegs, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Umstellung auf Elektromobilität natürlich in großen Städten einfacher funktioniert als im ländlichen Raum. Und auch für den ländlichen Raum brauchen wir am Ende eine Lösung.
Sie selbst sind Chefin der Östra, der mit Abstand größte ÖPNV-Aufgabenträger in Niedersachsen. Wie weit sind Sie denn da schon? Was haben Sie schon geschafft? Wie ist so der Anteil an Elektromobilität und wo wollen Sie noch hinkommen in den nächsten Jahren?
Wir wollen zu einer Gesamtelektrifizierung der Flotte kommen. Das ist unser Ziel. Ob das in allen Bereichen machbar ist, daran arbeiten wir noch. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Innenstadtbereich von Hannover elektrisch zu betreiben. Das können wir jetzt auch. Also so gesehen ist die erste Stufe Thema Elektromobilität umgesetzt. Wir haben ein elektrifiziertes Netz in der Innenstadt und das fahren wir auch. Wir rollen es jetzt sozusagen von innen nach außen aus. Und unser reglementierendes Thema ist gerade die Ladeinfrastruktur. Wir haben festgestellt, dass es einfach sehr lange ist, Ladeinfrastruktur auch im Netz aufzubauen. Das heißt, wir fahren nicht über Volllader, sondern mit Pantographen auf der Strecke geladenen Fahrzeugen. Und die Pantographen müssen erst einmal im Zuge von Genehmigungen natürlich irgendwie auch außen gebaut werden. Das dauert und es ist teuer. Das ist auch ein Thema, was wir haben. So gesehen rollen wir jetzt von innen nach außen auf, aber es gab zwischenzeitlich auch keine Förderung der Ladeinfrastruktur und wir tun uns sehr schwer, Ladeinfrastruktur komplett eigenfinanziert aufzubauen. Das ist ein Problem, was wir hatten, was uns auch teilweise ausgebremst hat, auch sehr viele Unternehmen ausgebremst hat, sodass übergangsweise wieder Hybrid- oder Dieselbusse bestellt werden mussten, weil einfach die Ladeinfrastruktur nicht da war. Wir hoffen jetzt aber, dass wir sozusagen über unterschiedliche Stufen in die Außenbereiche kommen. Wir haben sozusagen damit einen Pfad bei der Östra vorgegeben, um auch diese Elektrifizierung der Flotte bis 2035 leisten zu können und auch die Umstellung leisten zu können. Bei der Regiobus im Umlandbereich tun wir uns ein wenig schwerer. Wir haben dort jetzt die ersten Busse, die elektrisch fahren und die wir natürlich dann auch auf den Betriebshöfen laden. Aber da ist natürlich das Thema Ladeinfrastruktur auf der Strecke auch ein Thema, weil je weiter wir nach außen kommen, desto größer werden halt die Fahrtweiten, die wir auch fahren müssen. Und von daher ist es gerade in dem ländlichen Raum natürlich ein Problem, wirklich diese Ladeinfrastruktur zu bauen. Wir versuchen jetzt auch nochmal den Test von Vollladern, einfach nochmal zu schauen, was können wir hier machen, um das System auch schneller sozusagen umzustellen. Und auch das Thema Bundesförderung ist jetzt ja wieder da, aber natürlich irgendwie für die Unternehmen, die noch nicht so viele Busse haben. Also Regiobus fällt in den Bereich, aber bei der Östra, wir fallen natürlich dann eher nicht mehr in den Bereich.
Im Umland, wie lange braucht denn so ein Elektrobus, um aufzuladen? Also wie lange steht er dann irgendwo, wenn der jetzt, nehmen wir mal an, nach Burgdorf gefahren ist von Hannover und ich bin mir ziemlich sicher, die Linie gibt es nicht, aber okay, als theoretisches Beispiel. Wie lange müsste denn da stehen, einfach nur um wieder aufgeladen zu werden?
Das kommt darauf an, ob wir sozusagen auf der Strecke laden können. Wir bauen jetzt beispielsweise am ZOB-Ladeinfrastruktur auf. Wir müssen derzeit auf den Höfen laden, dann ist es eine Übernachtladung, die hier auch funktioniert, weil die Fahrzeuge sowieso auf den Höfen stehen. Ziel ist natürlich, auf der Strecke zu laden und im Zuge der Wendezeiten hier laden zu können, sodass wir auch nicht mit kompletter Vollladung auf der Strecke arbeiten, aber dass wir über die Ladung von 10 Minuten, Viertelstunde so viel Ladekapazität aufs Fahrzeug bekommen, dass der Umlauf dann wieder gefahren werden kann.
Wir hatten dann auch schon die Kosten für die Buserneuerung eben angesprochen mit über 2 Milliarden Euro. Wie viel kostet denn so ein Elektrobus mehr als ein Dieselbus?
Ja, das war vorhin schon vorgetragen worden, dass wir hier über die doppelten Kosten reden, bei Wasserstoffbussen eher die dreifachen Kosten. Die Schere geht deutlich enger zusammen, hängt nicht damit zusammen, dass die Elektrobusse günstiger werden. Sie werden auch günstiger, aber die Dieselbusse werden gerade teurer. So gesehen läuft die Schere nicht mehr so weit auseinander, wie wir das hatten. Und das ist natürlich auch eine Frage der Marktreife. Also am Anfang waren die Dieselbusse deutlich günstiger als Elektrobusse. Mittlerweile geht das Ganze wieder enger zusammen. Und wir hoffen natürlich, dass die Technologie sich weiterentwickelt, dass die Laufweiten besser werden und dass wir hier zu einem doch eher Zusammenlaufen der Kurven kommen, sodass wir hier nicht derart große Mehrkosten haben. Aber da muss man glücklicherweise auch sagen, dass das Land Niedersachsen eine Busförderung hat und dass die Mehrkosten dann wiederum auch hier vom Land in weiten Teilen getragen werden. Das ist etwas, was uns auch in dem Bereich sehr hilft.
Das sind natürlich jetzt alles immense Kosten und die auch zu Mehrbelastung führen. Aber der ÖPNV der Zukunft wird wahrscheinlich auch viel schöner sein. Also die Elektrobusse sind ja leiser, haben nicht so viel oder haben ja gar keine Abgase mehr, die sie vor Ort in die Luft pesten. Das heißt, die Orte werden ruhiger und sauberer. Gibt es noch mehr Vorteile?
Elektrobusse haben natürlich den Vorteil, dass wir einfach auch von dem Material, Verbrauchsmaterial Diesel wegkommen. Das ist einfach auch etwas für uns als ÖPNV-Unternehmen. Wir sind nachhaltig unterwegs und wir möchten hier unseren Beitrag leisten. Von daher, Elektrobusse sind einfach in dem Sinne auch von der Händelbarkeit toll. Wir können grünen Strom vertanken. Wir sind im System ohne CO2-Abdruck dann unterwegs in Bezug auf die Verbrauchsmaterialien und versuchen hier sozusagen sukzessiv auch diesen Schritt zu gehen. Natürlich keine Geräusche nach außen betrachtet, wobei wir Geräusche machen müssen, weil ansonsten ist das Thema Unfall und Sicherheit wieder ein Problem. Dieselbusse werden von unserem Fahrpersonal gerne gefahren, weil sie natürlich auch in der Übersetzung viel direkter sind. Sie sind modern, das sind moderne Fahrzeuge. Unsere Elektrobusse sind auch mit WLAN ausgerüstet. Wir haben hier das Thema Fahrgastfernsehen unterwegs und wir haben natürlich auch sozusagen Lademöglichkeiten im Fahrzeug. Also von daher für den Fahrgast sehr komfortable Rahmenbedingungen, die die Elektrobusse hier auch liefern. Und von daher wünschen wir uns natürlich auch eine Umstellung der Flotte, weil einfach auch der Kunde davon deutlich profitiert und natürlich auch die Anwohner davon profitieren, wenn Elektrobusse statt Dieselbusse unterwegs sind.
Elektromobilität hat dann noch einen Vorteil, und zwar kann man dann perspektivisch auch mal zum autonomen Fahren übergehen. Sie haben schon ein Modellprojekt, das Sie auch im Regiobus-Bereich testen. Es heißt Albus, das kann ich mir gut merken, weil ich da immer an Albus Dumbledore denke von Harry Potter. Aber Sie können mir bestimmt noch mal erklären, wofür Albus eigentlich steht.
Albus steht für autonomer Linienbus, also so gesehen eine ziemlich direkte Übersetzung dessen, was wir dort vor Ort haben. Albus ist der erste in Deutschland fahrende autonome Bus, der wirklich ein Großfahrzeug abbildet. Bisher haben wir natürlich nur kleinere Fahrzeuge, die sozusagen zwischen 6 und vielleicht 10 Sitzern, 12 Sitzern sind. Und Albus ist ein autonomer Linienbus für alle, die mal mitfahren möchten. Er fährt in Burgdorf. Er hat auch einen Fahrplan. Man muss sich leider noch registrieren, damit man mitfahren darf, damit auch sozusagen man weiß, was man da eingeht, und der Bus bremst etwas ruppiger und von daher sollte man sich dessen bewusst sein, dass man im autonomen Bus sitzt. Aber es ist ein Blick in die Zukunft und man fährt sozusagen in einem Bus, der in weiten Teilen wirklich autonom fährt. Wir haben einen Fahrer an Bord, nicht dass größere Befürchtungen bestehen, man könnte hier wirklich allein unterwegs sein. Es ist immer ein Fahrer an Bord, der notfalls eingreifen kann, aber der Bus ist zu 98% wirklich autonom unterwegs. Und wenn man einmal mitfährt, merkt man auch schon, dass da ein Stück Zukunft fährt. Das ist schon wirklich mehr, als wir die ersten autonomen Fahrzeugeinheiten getestet haben mit Nemo. Das war etwas anderes. Das System war sehr langsam unterwegs und hatte auch große Probleme mit beispielsweise Witterungsbedingungen, mit Blättern und mit Regen. Und das merkt man schon, dass die Fahrzeugindustrie und das System autonomes Fahren sich echt weiterentwickelt haben. Das Fahrzeug ist wirklich auch autonom unterwegs, hat weniger Probleme mit Witterungsbedingungen, hat natürlich mit engen Straßenräumen zum Teil noch Probleme und so weiter, aber auch das autonome Anfahren von Haltestellen ist möglich. Also man kann schon merken, dass die Zukunft sich jetzt auf die Straße bewegt.
Und um das klarzustellen, also der fährt nicht auf irgendwelchen abgetrennten Busspuren oder so, sondern der ist richtig im Stadtverkehr von Burgdorf unterwegs.
Er ist im Stadtverkehr von Burgdorf unterwegs und ergänzt das ganze Liniennetz, was wir dort haben. Aber er ist wirklich im Straßenverkehr unterwegs mit allen Problemen, die wir dort auch haben. Enge Straßenräume, Anfahrbarkeit von Haltestellen, Lieferverkehre im Straßenraum, parkende Fahrzeuge, die vielleicht nicht ganz gut am Rand parken, sondern zum Teil im Straßenraum reinstehen, Überholvorgänge, Begegnungsvorgänge und so weiter. Also auch schon schwierige Rahmenbedingungen. Wir haben uns auch bemüht, eine Linie zu finden, die sozusagen nicht völlig frei vom Verkehr läuft. Das hatten wir bei den ersten Projekten ja noch, dass wir gesagt haben, Nemo in Garbsen als Zubringer sozusagen des Maschinenbaucampus fuhr in weiten Teilen unabhängig vom Warengeschehen auf einer Straße, auf der sonst wenig Begegnungsfälle vorkamen, wie beispielsweise Fahrradfahrer oder auch Fußgänger, ist es hier ganz normal im Netz unterwegs. Deswegen ist aber auch ein Fahrer an Bord, der notfalls eingreifen kann, falls hier wirklich Probleme auftauchen.
Ein anderes Problem, was es ja im ÖPNV, aber auch in allen anderen Wirtschaftsbereichen gibt, ist der Fachkräftemangel. Wird er denn durch das autonome Fahren behoben? Werden Sie dann irgendwann sagen, oh super, wir müssen ja kaum noch Leute einstellen?
Das ist ein Thema, was sich in Zukunft klären wird. Wir gehen aber nicht davon aus, dass wir einfach deutlich weniger Fahrer brauchen. Wir glauben, dass sich das Berufsfeld weiterentwickelt und verändert. Also die Frage, sind die Fahrer dann Fahrer auf den Bussen oder sind sie Personale, die in den Bussen mitfahren und ansprechbar sind? Das ist ein Teil des Projektes auch. Also was braucht der Fahrgast auch an Ansprechpartnern? Was braucht er auch an Begleitung? Und wie viel können wir beispielsweise auch über Videotechnik erfassen? Es wird immer Fahrer geben, es wird nie ohne Fahrer gehen. Aber die Frage ist, wo kann das Thema autonomes Fahren unterstützen? Vielleicht auch in dem Bereich der Bedarfsverkehre. Das ist natürlich sehr fahrerintensiv. Wir gehen davon aus, dass vollbesetzte Schülerbusse jetzt nicht das Thema sind, wo wir autonom fahren werden. Aber die Frage einfach auch zu kategorisieren, wo können wir autonom fahren und wo brauchen wir beispielsweise ein anderes Berufsbild? Wo müssen wir uns weiterentwickeln? Wo müssen wir andere Sachen liefern, als wir heute vielleicht haben? Das ist auch Bestandteil des Projektes, einfach zu schauen, was verändert sich. Und wir müssen ganz klar sagen, wir sind auch ein Stück weit darauf angewiesen, in Teilbereichen autonom zu fahren, weil wir einfach das Fahrpersonal, das wir brauchen, um wirklich jede Einheit zu besetzen, irgendwann nicht mehr haben werden. Es fällt uns heute schon schwer genug, ausreichend qualifiziertes Fahrpersonal zu haben. Und es ist auch kein Selbstläufer mehr, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch war. Und von daher sind wir auch darauf angewiesen, dass Teilbereiche irgendwann autonom fahren müssen.
Ich hätte ja vor 10 Jahren immer gedacht, also wenn wir autonomes Fahren haben, dann erst auf der Schiene und dann mit dem Bus. Jetzt ist es andersrum gekommen. Wie kommt denn das?
Ja, das ist natürlich einfach so eine Frage. Autonom fahrende Schiene gibt es ja durchaus, also aber nur dann, wenn das Schienensystem komplett getrennt ist. Wenn wir beispielsweise wirklich ein U-Bahn-Netz haben, das wirklich separat vom Straßenraum fährt, dann ist natürlich das Thema autonomes Fahren auch einfacher. Wir haben hier in Niedersachsen Systeme, die sowohl im Tunnel als auch oberirdisch fahren im Schienenverkehr. Das ist ein Thema, wo wir sagen, da natürlich gibt es dort auch Themen wie autonomes Fahren, aber es kommt nicht so schnell, weil diese Interaktion im Straßenraum einfach natürlich auch einen gewissen Lerneffekt erfordert. Und von daher ist das Thema autonomes Fahren im normalen Straßenverkehr einfach für die Schiene auch ein schwieriges Thema. Es wird eher ein Thema sein, wenn wir wirklich separat fahren, also wenn wir beispielsweise wie bei der schweren Schiene einfach ein separates Netz haben, in dem gefahren werden kann. Aber wir haben natürlich auch hier Teilbereiche wie Bahnübergänge und so weiter, wo einfach geschaut werden muss, wie nah ist das Thema autonomes Schienenfahren. Bus hätte ich auch vor ein paar Jahren gesagt, ist ein schwieriges Thema, weil wir hier wirklich ja Interaktion im Straßenraum haben. Aber durch das Thema Elektrifizierung ist das Thema einfach näher gerückt. Autonome Betriebshöfe ist auch noch ein Thema, an dem wir arbeiten, wo wir auch sagen, da sehen wir natürlich auch Potenzial, wenn die Fahrzeuge sich auf dem geschlossenen Gelände dann wirklich autonom bewegen können. Von daher hat irgendwie das Thema Busverkehr hier doch an Bedeutung gewonnen, durch auch die Elektrifizierung der Flotte, das muss man ja auch ganz klar sagen.
Wenn Sie jetzt so in die Zukunft blicken und mal die Glaskugel anwerfen, was würden Sie sagen, wann sind wir im Busverkehr in Niedersachsen nur noch autonom unterwegs und wann auf der Schiene?
Wann sind wir im Busverkehr wirklich komplett autonom unterwegs? Das glaube ich nie. Wir werden nicht komplett autonom unterwegs sein können. Wann ist das Ganze so, dass wir eine Marktreife erreicht haben? Auch das würde ich unterstellen, wird noch ein paar Jahre dauern. Die Hersteller sagen ja, sie können sozusagen 2028 wirklich Marktreife erreicht haben. Ich weiß nicht, ob das ganz realistisch ist. Ich würde mir aber wünschen, dass wir von den ersten Modellprojekten wirklich jetzt auch in eine Marktreife kommen, die auf der Straße einsetzbar ist, gegebenenfalls auch im Bedarfsverkehr, also in kleineren Einheiten. Man merkt es ja schon, dass es andere Städte gibt, die eigentlich weiter sind, wo die Busse wirklich autonom schon fahren. Aber auch das ist ein schwieriger Schritt, von den ersten Modellprojekten wirklich in eine Marktreife zu kommen. Die Industrie hat ja auch gesagt, sie braucht eine gewisse Abnahmequote, um hier überhaupt eine Marktfähigkeit herzustellen zu können. Von daher würde ich mir wünschen, dass wir in 5 Jahren so weit sind, dass wir wirklich Produkte haben, die auch Marktreife haben, die auch eingesetzt werden können und wir von den ersten Modellprojekten weg sind. Bei der Schiene ist es einfach auch eine Frage, wie viel separate Infrastruktur haben wir. Da sind wir natürlich auch in Städten wie Nürnberg und so weiter, die fahren autonom im Schienenverkehr. Das ist einfach eine Frage auch der Infrastruktur und wie schnell sind die Hersteller wirklich in der Lage, auch mit im Straßenraum interagierenden Schieneninfrastrukturen eine Marktreife herzustellen, die autonom fährt. Das kann ich und mag ich auch gar nicht prognostizieren.
Okay, also es wird noch ein bisschen dauern, aber wenn ich mir den Eingang unseres Gesprächs wieder in Erinnerung rufe, ist das vielleicht auch viel besser, wenn wir die ganzen Kosten nicht auf einmal tragen müssen, sondern wenn es so ein bisschen gestreckt wird.
Das macht sicher Sinn und von daher, es wird ja im Zuge der Themen auch immer günstiger. Es macht keinen Sinn, 30 Pilotprojekte zu engagieren, sondern sich auch gemeinsam zusammenzuschließen und zu versuchen, in Regionen oder über Regionsgrenzen hinweg hier zusammenzuarbeiten und nicht einfach zu sagen, wir haben jetzt irgendwie hier, ich mache dies und das nächste Verkehrsunternehmen testet dann vielleicht was anderes, sodass wir hier auch ein Produkt entwickeln, das über unterschiedliche Testgebiete funktioniert und wo einfach auch der ÖPNV in Deutschland zusammenarbeiten muss, weil wir einfach sagen müssen, wir können es uns auch nicht leisten, dass hier jede Region ein eigenes Produkt entwickelt.
Der Ausblick, es wird teuer, aber es wird alles viel, viel besser, höre ich da heraus. Und ich freue mich persönlich auf die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs.
Ja, ich denke, das ist eine treffende Zusammenfassung. Es kostet leider Geld, das stellen wir immer wieder fest. Und wir möchten aber nicht auf dem Bestand heute sitzen bleiben, sondern wir möchten uns weiterentwickeln. Auch das kostet Geld, aber ich denke, mit vereinten Kräften lohnt es sich auch hier eine Umstellung der Antriebe, der Technologien zu leisten. Und wir möchten sehr gerne dazu beitragen, dass das Thema Nachhaltigkeit, dass das Thema CO2-Fußabdruck, Beitrag des Verkehrsbereichs besser wird, als wir es in den letzten Jahren gemacht haben.
Ein wunderbares Schlusswort. Ich sage vielen lieben Dank, Frau van Zadel.
Vielen Dank, sage ich auch.
Das war unsere Folge zur Zukunft des ÖPNV. Wir sagen gute Fahrt und auf Wiederhören.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.